ARD Sounds.
Herzlich willkommen im Studio Nürnberg, Frau Sachrin.
Es freut mich sehr, auch hier mit Ihnen zu sein.
Gibt es eigentlich sowas wie Liebe auf den ersten Blick zwischen einer Musikerin und ihrem Instrument? Oder auf dem ersten Ton vielleicht?
Ja, genau, das ist mir widerfahren. Ich habe mit 11, glaube ich, Jahren eine Aufnahmeprüfung gemacht, um ins Präkonservatorium in meiner Heimatstadt aufgenommen zu werden.
In Polen, in Stettin?
In Polen, also in Stettin. Und da wurde mir einfach ein Instrument in die Hand gedrückt und das war das Cello. Und in dem ersten Unterricht, als ich also das Cello quasi anfing zu lernen, habe ich mich in dieses Instrument eben verliebt.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Joanna Sachrin, mit 17 die jüngste Solo-Cellistin Polens.
Die sich eben schon mit 11 verliebt hat in ihr Instrument. Können Sie sagen, warum? Warum das Cello?
Ja, das Cello ist einfach das schönste Instrument. Ich wusste das wahrscheinlich intuitiv vom ersten Augenblick. Es war mir einfach sofort in einer Weise vertraut. Ich fand das faszinierend. Ich war faszinierend, die Breite der Register, die Tiefe und das Hohe.
Aber Sie haben auch mal gesagt, das ist unergründlich.
Ja, das bleibt es wahrscheinlich auch
das ganze Leben. Ja. Als Profimusikerin?
Ja, ich glaube, das sind ja Facetten, ob dem Instrument oder einfach in der Bandbreite der Möglichkeiten des Ausdrucks, die immer unergründlich sind. Also das sind ja auf jeden Fall noch Rätsel. Das muss jeden Tag neu ausprobiert werden. Insofern, es bleibt für mich auf irgendeine Weise unergründlich.
Wie viele Celli haben Sie eigentlich? Oder hat man nur dieses eine?
Naja, man ist ja immer auf der ewigen Suche nach, vielleicht nach dem Trauminstrument. Einige wenigen, denke ich, haben das Glück, dass ich sehr früh schon das Trauminstrument finden oder es findet einen, weil das letztendlich für mich auch vergleichbar mit dieser zwischenmenschlichen Beziehung, ob Mann, Frau oder einfach wie man Freunde findet oder einfach Partner fürs Leben. Ich habe ein modernes Instrument, momentan spiele ich das verstärkt, von einem Berliner Geigenbauer Ragnar Hain. Das ist ein Instrument, welches ich in Musik des 20. bzw. sogar 21. Jahrhunderts spiele. Und ich finde, dafür ist es sehr gut geeignet. Ich habe auch ein altes, wunderschönes Cello von 1770, also Geburtsjahr Beethovens. Wurde auch in Wien erbaut. Und so, ja, es hat also einen gewissen Geheimnis drumherum. Ja.
Sind wir wieder beim Unergründlichen. Sie werden oft auch als Erzählerin vorgestellt in vielen Kritiken. Erzählt Ihnen Ihr Instrument auch was?
Ich sehe eigentlich mein Instrument mehr als einen Partner, mit dem ich auf eine musikalische Reise gehe und eben um etwas zu erzählen. Also das Instrument soll eigentlich uns dazu verführen. Das Instrument dient uns eigentlich nur dazu, uns auszudrücken. Die Botschaften oder den Text, den wir interpretieren, ja, möglich persönlich, aber auch möglich nah an dem Text selbst und an der Form selbst dazu bieten.
Wer ist eigentlich höher versichert, Ihre Hände oder Ihr Instrument?
Wahrscheinlich doch mein Instrument. Und ich vertraue meinen Schutzengeln.
Sehr schön. Ja, die brauchen Sie, glaube ich. Sie haben ganz viele Reisen, vor allem nach Asien. Darüber wird noch zu sprechen sein. Hat dann das Instrument eigentlich einen eigenen Sitzplatz im Flugzeug?
Ja, also es ist keine Selbstverständlichkeit. Diese muss bezahlt werden. Aber ja, seit sehr vielen Jahren reist mein Cello immer neben mir. Auf einem Extrasitz, den bucht man, den zahlt man. Und wenn man eine nette Crew hat, sagt man, ja, mein Cello ist zwar nicht, aber es hätte gerne eine extra Schokolade. Oder man bekommt halt dann aus der ersten Klasse ein Glas Champagner gebracht.
Bayern 2, 1:1 der Talk mit der Cellistin Joanna Sachrin, die welchen Klingelton auf ihrem Handy hat?
Dvorak Cello Konzert, der Eröffnungssatz.
Das überrascht mich nicht. Also so einen ganz normalen Klingelton, wie man so überall hört im Alltag, das würde Sie eher stören, oder?
Ach, so ein klassisches Ringel, Ringel, das mag ich aber auch sehr.
So die ganz alten Telefone.
Ja, wunderbar. Ja.
Die gibt's aber fast ja nicht mehr. Gibt's denn Alltagsgeräusche, die für Sie Musik sind?
Gesang der Vögel. Aber das ist ja kein Alltag, aber es gehört zu unserem Alltag. Wir haben Ohren und die hören nicht mehr zu. Ja, das, ich glaube, das ist eben dieses Wahrnehmen von einem alltäglichen Schönen um uns herum, ja.
Das heißt, Sie gehen schon durch den Alltag und spitzen die Ohren und gucken, was kommen dafür?
So fängt bei mir auch der Tag an. Also ich mache das Fenster auf und da schaue ich raus. Wir haben das Glück, Bäume von dem Fenster zu haben, schöne alte Buchen und einen großen Garten. Und da sind auch natürlich die Vögel und ja, die sind wieder da, weil der Frühling anfängt.
Frühling
oder
hat angefangen.
Die Vorboten des nahenden Frühlings.
Sie haben ja gerade Ihre zweite CD herausgebracht, Stücke von Ihrem polnischen zeitgenössischen Landsmann Krzysztof Meyer und dem russischen Komponisten Schostakowitsch. Und Sie schreiben im Booklet über persönliche Berührungspunkte. Welche sind das bei den beiden Komponisten?
Erstens die Musik von Dmitri Schostakowitsch. Die ist sehr, sehr persönlich in dem Sinne, dass er in seinen meisten Kompositionen letztendlich den Schicksal, nicht nur seine eigenen, aber auch Schicksale seines ganzen Umfeldes, seines Landes, seinen Mitmenschen, seiner Nation zum Ausdruck brachte. Es gibt sehr viele Botschaften in seiner Musik. Die waren mehr oder weniger versteckt. Es war manchmal auch sehr offensichtlich, nicht erkannt von der Zensur.
Zum Beispiel? Können Sie da ein Beispiel bringen?
Es gibt ja viele Zitate in den Symphonien oder auch in seinen anderen Werken, die Lieblingsmelodien von Stalin zitiert oder eine Parodie auf diese Musik zum Beispiel gemacht hat. Also quasi diese lebendige Geschichtsstunde in seiner Musik. Aber mich greift er einfach und spricht sehr persönlich an und sehr intensiv. Sogar so weit, dass ich so weit zu sagen bin, dass ich ohne der Musik von Schostakowitsch, die mich eigentlich nur stärkt, auch ohne die Musik von Beethoven und Bach, eigentlich gar nicht Musikerin sein möchte. Also Schostakowitsch ist für mich mit Sicherheit der Wichtigste im 20. Jahrhundert, der mich irgendwie mal leitet.
Dann wollen wir doch mal reinhören, wollen wir Sie doch mal spielen hören und Schostakowitsch Komposition. Was gibt's denn zu sagen von dem Titel mit dem schlichten Namen Nummer 6, Sarabande?
Sarabande ist einfach eine alte Form von Tanz, ein spanischer langsamer Tanz, Schreitanz. Und Schostakowitsch hat mit sehr wenigen Tönen einen unglaublich schönen nachdenklichen Zustand erschaffen.
Sarabande von Schostakowitsch, am Klavier Paul Rivinius, am Cello mein Gast Joanna Sachrin. Sie haben am Anfang sehr ruhig zugehört. Ist es dann nochmal, um sich selber zu analysieren oder in welchem Zustand hören Sie sich selbst?
Ja, ich glaube, das erraten Sie ganz gut. Ja, das ist ein kurzes Hinhorchen. Wie sieht man sich oder wie hört man sich aus der Perspektive der Zeit? Denn das sind ja schon, ich glaube, 2 Jahre her, dass wir diese CD aufgenommen haben. Und
würden Sie es dann heute wieder anders spielen, meinen Sie?
Ich glaube schon, dass ich das jetzt schon mittlerweile anders, nicht viel anders, aber doch anders spiele, wie vieles anderes. Also wenn man jetzt, auch wenn Sie vielleicht ein Buch, welches Sie gut kennen, oder einen Text, welches den Sie gut kennen, wieder mal öffnen, entdecken Sie vielleicht neue Nuancen da drin.
Das ist wahrscheinlich dann nur für Sie erkennbar, oder? Ein Laie würde aber das nicht unbedingt hören, oder doch?
Vielleicht doch, weil vielleicht macht man, vielleicht nicht gerade bei diesem Stück, aber bei einem viel komplexeren Stück entdecke ich ganz andere Wege der Tempoführung oder auch der dynamischen Phrasierung, die ich plötzlich so viel spannender finde. Das Neuauflegen von einem Stück, auch wenn es schon konzentriert und intensiv studiert wurde, ist eigentlich ganz wichtig.
Ja, wie Sie sagen, man entdeckt dann doch immer wieder was Neues, so wie in jedem Buch auch, das man wieder zur Hand nimmt. Die CD heißt Meyer und Schostakowitsch, ganz simpel, nach den beiden Komponisten benannt. Und zum polnischen Komponisten haben Sie eine enge Freundschaft, der lebt ja noch.
Krzysztof Meyer, Krzysztof Meyer ist jetzt leicht über 80 Jahre alt. Ein leidenschaftlicher, ein sehr neugieriger, ein nach Menschen, nach Begegnungen Ausschau haltender Komponist. Jetzt, wenn ich nochmal ganz zurück zu Schostakowitsch kommen könnte, fiel mir etwas jetzt ein, was ich in einem Buch Gespräche Wolkows mit Schostakowitsch gelesen habe, in seinem Vorwort, warum Schostakowitsch mir so wichtig ist. Das spricht es nämlich auch sehr deutlich aus. Wolkow schrieb, wenn er die Musik von Tschaikowski spielt oder hört, denkt er an eigene Gefühle. Wenn man die Musik von Schostakowitsch hört, denkt man an die Gefühle der anderen. Mhm. Und das ist genau das, was wir auch oder ich auch in Konzerten sehr oft beobachtet habe. Zum Beispiel mit dem Kölner Klaviertrio, wenn wir jetzt in der ersten Hälfte Tschaikowski-Trio gespielt haben. Die Menschen hörten gerne zu und die Gesichter waren verklärt. Bei der zweiten Hälfte, während wir Schostakowitsch spielten, wurde die Körpersprache immer zueinander zugeneigt und immer stiller und immer ergriffener und immer auf irgendeine andere Weise in deren Empfindung angefasst. Und das ist eben das, was die Musik mit Schostakowitsch mit einem macht.
Das heißt, Sie können, während Sie spielen, sehr viel vom Publikum aufsaugen?
Ja, je mehr energetischer Austausch stattfindet, desto besser oder gelungener ist das Konzert. Und auch während man spielt, empfindet man eine gewisse Regung oder Starrheit im Saal, aus welchen Gründen sie auch immer passiert. Und das ist ja auch eine Art der Kommunikation. Also wie sich die Energie sammelt im Saal. Natürlich auch eine störende Bewegung nimmt man oft wahr. Aber ein gelungenes Konzert ist, wenn man eben diese Energie, diese Veränderungen beim Zuhören im Publikum auch auf irgendeine Weise wahrnimmt. Und damit spielt man letztendlich auch, denke ich, auf unbewusste Weise dann auch weiter.
Welches waren denn die frühesten Klänge aus Ihrer Kindheit, an die Sie sich erinnern?
Der Gesang meiner Oma.
Bei der Sie aufgewachsen sind.
Ich bin bei meiner Oma aufgewachsen, denn meine Eltern, als sie sich kennenlernten, waren doch sehr jung. Also meine Mutter hatte noch nicht das Lyzeum zu Ende gemacht. Also wie man so heute sagen würde, ich war ein Reinfall. Oder sie sind reingefallen. Accident, sagen wir so. Aber ein willkommenes, wie sich dann herausstellte.
Gut, das klingt doch schon schöner, oder?
Es ist auch besser. Unfall. Ja, aber das ist natürlich, ich kann mir gut vorstellen, dass es natürlich in dem Moment doch ziemlich stürmische Tage gegeben hat zwischen den Familien und Innenfamilien. Aber meine Großeltern, meine Oma vor allem, haben mich dann aufgenommen. Meine Eltern haben die Schule zu Ende gemacht, 60 Kilometer entfernt in Stettin. Und meine Oma, meine Großeltern lebten auf dem Land. Sie sind dorthin gekommen als Vertriebene aus den heutigen Ukraine-Gebieten. Binnen von ein paar Stunden hat meine Oma die Kinder zu nehmen und wichtigsten Sachen, die sie tragen kann, zu packen Und dann sind sie diagonal durch Polen halt nach Westpommern.
Eben bei dieser Oma sind Sie aufgewachsen?
Bei dieser Oma bin ich aufgewachsen, ungefähr bis ich 5 war.
Und die hat viel mit Ihnen gesungen?
Die hat viel gesungen und sie hat aber diese Volkslieder gesungen. Ja, sehr schön sogar. Und
erinnern Sie sich noch an eins?
Nein, das würde ich heute, also vielleicht summe ich unbewusst etwas vor mich hin. Aber nein, kann ich nicht sagen.
Wie schwierig war es denn dann, als Sie 5 waren, wieder zu den Eltern zu gehen? Waren die dann eher, fremd waren die ja eigentlich nicht.
Meine Eltern waren überhaupt nicht fremd, weil sie besuchten mich und uns, also auch die Familie, aber ich kam, um mich zu sehen. Ich weiß es nicht, wie häufig. Das war sehr beschwerlich. Es war eine beschwerliche Zeit. Dieser Hof, auf dem meine Großeltern lebten, lag 10 Kilometer von der größeren Wojewodschaftsstadt, zu der auch ein Zug regulär fuhr. Und dann mussten sie noch schauen, wie sie entweder mit Autostopp, einem sehr selten fahrenden Bus und dann die letzten 2 Kilometer von der Schnellstraße durch die Feldwege zu dem Hof meiner Großeltern gelangen. Und das passierte dann im Sommer genauso wie im Winter. Und sie kamen und sie gingen und ich blieb immer in dieser Sehnsucht. Das weiß ich ganz genau, weil ich ja eine bestimmte Zeit immer da am Waldrand stand und immer entgegenschaute, wo es hieß, die Eltern kommen. Ja, also eine Stunde für ein kleines Kind ist lang und das waren vielleicht auch Tage. Aber ich überlege manchmal, dass mich das auch so weit geformt hat, dass ich eben immer weg will oder immer irgendwo anders hin will. Ich frage mich sehr oft, wo ich meine Ungeduld oder auch meine gewisse Neugier für das Reisen, für das Weggehen oder Zurückkommen, wo ich das her habe und eventuell von diesen Momenten.
Dann trifft es sich doch ganz gut, dass Sie eine weltweit gefragte Künstlerin sind. Zu Ihren Reisen kommen wir eh noch. Bald kam dann also, als Sie dann mit den Eltern wieder gelebt haben, auch die Musik Ihres Vaters dazu, der Hornist war. Wie viel Musik wurde im Hause Sachin gespielt und gehört? Ich kann mir vorstellen, den ganzen Tag?
Naja, mein Vater war Hornist in der Philharmonie in Stettin, hatte auch einen zweiten Job, war es aber auch ganz, ganz normal in damaliger Zeit, dass die Musiker in der Philharmonie und abends in der Oper spielten. Er hat das Horn nicht zu Hause geübt, das übte er immer in der Philharmonie. Er war ein ganz großer Klangfetischist. Und er hat mich letztendlich in diesen Bemühen nach Klang, des langsamen Bogenziehens, überhaupt der Bogentechnik, hingewiesen.
Interessant als Hornist, dass er Sie auf die Bogentechnik hinweist. Sie haben ja, glaube ich, auch mal gesagt, der Bogen ist mindestens so wichtig wie das Instrument, also wie der Körper des Cellos.
Ja, sage ich mir sogar, der rechte Arm ist die Verlängerung von unserer Lunge, sagen wir so, von unserem Atem. Oder der ist Ausdruck unseres Herzens, unserer Sprache. Also die linke Hand greift die Töne. Natürlich muss ich sehr präzise greifen und sehr gute Intonation. Aber der Ausdruck und die Farben, die Diktion, die Lautstärke, das alles wird mit der rechten Hand ausgeführt.
Sie hätten eigentlich auch Sängerin werden können, haben als Kind an ganz vielen Gesangswettbewerben teilgenommen. Dann hat Ihnen jemand das Cello in die Hand gedrückt und das war Liebe auf den ersten Blick. Aber wünschen Sie sich doch manchmal, gerade wenn Sie auf Reisen sind, Mensch, wäre ich jetzt Sängerin oder Piccolo-Flötistin, wäre es ein bisschen leichter?
Nein. Nein, mit dem Cello fallen sie wenigstens auf und manchmal haben sie auch dadurch sehr interessante Gespräche.
Ach,
das sage ich so jetzt so ein bisschen. Sänger haben natürlich auch andere Problematik beim Reisen Fragilität.
Und über die Angst, wenn Halsweg
kommt. Angst und Hals und Luftzug und so weiter. Ich liebe mein Cello.
Sie lieben das Cello, aber Sie lieben auch Frankreich. Wie hat sich das denn als Kind geäußert? Und woher kam überhaupt die Liebe zu Frankreich in Polen?
Ja, das weiß ich nicht so genau, aber ich entsinne mich tatsächlich als meine ersten Klassen in der Grundschule, wo ich irgendwo in eine seltene Zeitschrift, die wir hatten, ein Foto gesehen von irgendeinem jungen Mädchen mit einer schönen Berett, ja?
Mhm. Nennt sich das? Berett, glaube ich schon. Ja. Ein Hut, gell?
Ja, ja. Mhm. Und so eine wollte ich haben und meine Mutter hat das irgendwo auch für mich bekommen. Also ich liebte alles, was so nach Frankreich anmutende.
Und Sie hatten ja eine Ur-Urgroßtante.
Ja, das habe ich aber viel später erst erfahren. Die ist eine sehr, ja, sehr eine berühmte Frau. Die hat sich auch für Polen insofern aufgeopfert, dass sie sich in Napoleon verliebt hat und er in sie. Diese berühmte Liaison zwischen Napoleon und Maria Walewska.
Das war ihre Urgroßtante.
Ja, es gehört zu, ja, zu der Familie mutterlicherseits. Ob das jetzt in meinen Genen steckt, dass das Frankophile und die Liebe, also die Liebe zur französischen Sprache ist tatsächlich da. Und ich habe in der Gymnasiumzeit, wo es noch nicht zur Debatte stand, dass ich nach Deutschland gehe, denn ich wollte unbedingt nach Paris zum Studium gehen, habe ich eben Französisch gelernt.
Aber als jüngste Solocellistin in Stettin durften Sie reisen, durften durch den eisernen Vorhang hindurch. Wie schwer oder leicht war das denn, überhaupt zu reisen damals und dann auch eben noch mit diesem großen Instrument?
Die Zeiten, von denen wir sprechen, sind die Zeiten, die noch wirklich weit zurück in die 80er Jahre gehen. Also Zeiten der europäischen Trennung, eiserner Vorhang. Und er war wirklich eisern. Man muss sich vorstellen, dass man an sich als normaler Bürger nicht einfach so reisen konnte. Man benötigte irgendwie eine Einladung von jemandem, der auch die Verantwortung für dich übernahm, dich als Gast aufnahm. Oder es gab eben solche Gründe wie Einladung zum Konzert. Musste alles beantragt werden. Die Reisepässe, die gehörten, die lagen bei der Polizei. Und man musste jeder Reise, auch wenn es in die DDR gehen soll, musste beantragt werden. Und diese Genehmigung kam und dann jeder, der reisen wollte, musste in der Lage sein und durfte aber auch nicht mehr als $10 pro Tag nachweisen. Also du musstest erstens die Möglichkeit haben, $10 pro Reisetag zu wechseln, was damals eine sehr hohe Summe war. Man durfte aber auch nicht mehr dabei haben. Also es war schon quasi eine Aufregung, wenn man so eine Grenze nah war. Es war auch schon diese erste Grenze gleich zu der DDR, mhm, und da natürlich auch zu BRD. Ich hatte das Privileg nach Deutschland, also in die BRD, nach Frankreich, nach Paris, nach London zu reisen, mit Konzerten zu reisen. Ich wurde aber auch von meinem Konservatorium Stettin in die DDR geschickt, quasi Repräsentantin mit Konzerten, Repräsentantin von Stettin oder zu den Tagen der deutsch-polnischen Freundschaft oder sowas ähnlichem, wurden wir da auch hingeschickt, im Teenageralter damals diesen Privileg zu haben, etwas mehr von der Welt zu sehen. Das hat mir natürlich die Augen und das Herz geöffnet und mir natürlich auch sehr bewusst gemacht, dass ich mit Cello nicht nur Welt sehen kann, aber auch einfach anderen Menschen begegnen kann, die auch ganz normal sind, ja, die nicht unsere Feinde sind, auch nicht nur unsere Freunde sind, sondern ganz normal wie du und ich. Mhm. Und das war sehr, sehr faszinierend und das hat mich dann auch mit Sicherheit sehr stark angetrieben, dann in bestimmten Momenten nach meinem Abitur und Diplom des Konservatoriums dann auch tatsächlich die Möglichkeit wahrzunehmen, zum Studium dann in den Westen zu gehen.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Joanna Sachrin hat es durch den eisernen Vorhang geschafft.
Dazu gehörte aber auch, dass kurzzeitig aus der Cellistin eine Organistin wurde. Wie kam das denn?
Ja, ich kam nach Deutschland 86 und ich erlaubte es mir quasi während einer Reise in Deutschland zu bleiben. Ich habe jetzt kein Asyl beantragt, aber...
Sondern Sie sind einfach nicht mehr zurückgekehrt.
Ich bin nicht zurück. Ich sage mir, ich habe diese Reise, dieses Bleiben in Deutschland, in Polen nicht genehmigen lassen. Das hat mich gezwungen oder dazu gezwungen, auch 2 Jahre überhaupt nicht mehr zurückgehen zu können.
Mussten Sie dann befürchten, dass die Familie dafür bestraft wird?
Es gab gewisse Angst, dass meine Eltern in einer Weise wenigstens Schwierigkeiten erfahren. Aber meine Mutter, muss ich sagen, war und ist sehr umtriebig und sie schaffte sehr früh Kontakt zu dem Kulturministerium Warschau aufzunehmen und hat binnen von kurzer Zeit meinen Aufenthalt, also quasi nicht nur meinen Aufenthalt, sondern quasi dieses Umwandeln des ersten Grundes, warum ich Polen verlassen habe, um einen Kurs zu besuchen, in quasi geändert habe. Sie hat das eben geschafft. Damals war das möglich. Ich weiß nicht, wie es heute wäre, aber heute haben wir ja diese Situation, Gott sei Dank nicht, dass wir auf sowas angewiesen sind. Aber nichtsdestotrotz, wir haben 2 Jahre gewartet, bis ich tatsächlich einen Diplomatenpass bekommen habe, wieder auf das Betreiben meiner Mutter. Und mit diesem konnte ich quasi zwar mit zitterndem Herzen, aber doch riskieren, nach Hause zu fahren, um meine Familie zu besuchen. Und ich hatte einige Monate zu überbrücken, um die Aufnahmeprüfungen an der Frankfurter Hochschule machen zu können. Und ich hatte zugleich das Glück, am ersten Tag meiner Reise nach Deutschland Menschen zu begegnen, die spontan gesagt haben, okay, unsere Söhne sind bei der Bundeswehr, dann bleibst du jetzt in der Wohnung. Und das war ein kleiner Ort bei Göttingen. Und das war auch eine Gruppe von Abiturienten, welche ich da kennengelernt habe in dieser Zeit. Meine Clique kam eines Tages und sagte, wir haben einen Job für dich, wir haben gehört, es gibt hier einen Job für dich. Und ich dachte, gut, ich muss dann beim Aldi irgendwelche Kartons auspacken. Und sie sagte, nein, nein, die katholische Kirche, die sucht einen Organisten. Und ich sagte, okay, aber ich spiele gerade so ein bisschen Cello. Und
zumal die Orgel jetzt wirklich ein kompliziertes
Instrument ist. Orgel ist ja sowieso ganz anders, ist zwar ein Tasteninstrument, aber hat sonst mit dem, was ich bis jetzt gemacht habe, nichts zu tun. Aber es stellte sich heraus, dass wenn man in der Not ist und doch mutig genug, was ich anscheinend damals noch besonders war,
dann kann man plötzlich auch Orgel spielen. Ja,
ich wusste noch nicht mal genau, wie man sie einschaltet. Also das war sehr schwierig.
Und aber es hat geklappt am
Ende. Es hat, ja, der evangelische Organist aus diesem Ort, Uslar, hat mir dann Crashkurs gegeben.
Aber es hat geklappt und die Gemeinde hat mitgesungen.
Und sie haben mitgesungen. Ich habe mit diesen paar Monaten das wirklich auch sehr lieb gewonnen.
Aber ja. Sie sind beim Cello geblieben.
Und ich bin beim Cello geblieben.
Und Frankfurt wurde die nächste Anlaufstation. Ein Anwaltsehepaar wurde quasi zu ihren, haben Sie mal gesagt, deutschen Eltern.
Ja.
Die haben Sie in Deutschland beheimatet mittels Zeit und FAZ. Ganz schön schwierige Lektüre, finde ich, wenn man am Anfang erstmal Deutsch lernen muss. Und Sie haben dann auch Kaffeehausmusik angefangen zu spielen, um sich auch was dazu zu verdienen. Sie mussten ja irgendwie auch überleben. Wie hat Ihnen sowas für später geholfen? Also auch so eine ganz andere Art von Musik, sich da reinzufühlen.
Das ist vielleicht heute schwer nachvollziehbar, aber es gibt, ich glaube, genug Studenten, die auch heute zu deren Unterhalt einfach selbst Geld verdienen müssen. Und ich bin froh, dass ich eben immer mit meinem Cello Geld verdienen konnte. Also das war meine Kaffeezeit in Deutschland und da natürlich Studienzeit, da kamen schon normale Konzerte und Hauskonzerte, wo man das Repertoire spielt und sogenannte Mucken und Projekte in Orchestern.
Wir gehen zu einem Orchester, nämlich wir gehen nach Köln zum WDR-Orchester, das ja durchaus Ihr Leben nochmal ganz anders verändert hat. Sie haben da nämlich Ihren Mann kennengelernt, einen Violinisten.
Ja.
Wie verliebt man sich in einen Violinisten? Geht das übers Instrument zuerst oder hat Hand aufs Herz eine Rolle gespielt, dass seine Mama Französin ist?
Ja, kurz bevor ich eigentlich schon Köln verlassen soll, hat mich dieser charmante Kollege, der seinen französischen Charme einschaltete, um mich dann doch zum Essen einzuladen und quasi aber zuerst mal vorgetragen hat, sein Anliegen, die Stelle des Cellisten in dem Kölner Klaviertrio zu übernehmen. Und so traf sich dann zeitlich, dass Walter quasi so einen guten Grund hatte, mich dann anzusprechen. Ja.
Und ist es dann aber schon, wenn man im Orchester, ich glaube, die Violinisten, korrigieren Sie mich, sitzen tatsächlich nicht so weit weg von den Cellisten, oder doch?
Ja, also je nach Aufstellung im Orchester. Manchmal sitzt man nebeneinander.
Und dann denkt man sich, das klingt aber nett, was der da spielt, oder wie geht das?
Ja, die Geschichte, also ich weiß nicht, wie man das erzählen will. Eigentlich musste mein Mann das erzählen, aber es fing eigentlich damit an, dass er sich zuerst mal in mich verliebt haben soll. Oder ich sage so, er hat sich verliebt, indem er mich bei einem Probespiel gehört hat. Und dann sagte er, spielte die ersten Töne und er hatte alles, was er in den Händen liegt, einfach weggelegt und hat noch zugehört und sagte, der Haydn hat ihm sein Herz eröffnet. Und dann erst kam es dann umgekehrt. Dann haben wir angefangen, Musik zusammen zu machen. Natürlich, wenn man nebeneinander im Orchester musiziert, nochmal zu Ihrer Frage zurückgeht, nimmt man schon wahr, wie der andere so als tickt. Person tickt, wie es klingt, welche Empfindlichkeit für den Klang oder auch welche Verantwortlichkeit für den Beruf er hat. Ja, also das, man nimmt sehr viel wahr von dem Kollegen.
Das ist jetzt viele, viele Jahre her. Sie sind längst verheiratet und 12 Jahre ist es her, dass Sie beide Gastprofessoren in Shanghai geworden sind und unterrichten dort als Ehepaar immer zusammen. Ist das auch manchmal anstrengend oder kann man sich auch über die Musik manchmal streiten?
Also erstens, wir haben das große Glück, dass wir beide der Musik unser Leben verschrieben haben und dass wir das wirklich beide das als Leidenschaft sehen und immer noch dafür brennen. Wir machen weiterhin auch viele Projekte zusammen. Wir haben immer wieder neue Ideen, die wir zusammen aufbauen. Aber wir haben auch Projekte und Wege, die wir auch einzeln beschreiten. Uns aber gegenseitig animieren oder auch unterstützen, Ratschläge geben oder vielleicht nur beobachten. Und wenn wir überhaupt streiten, dann sind es wirklich auch in der Frage der Musik oder diskutieren und heiß diskutieren. Also streiten mag ich vielleicht nicht, das Wort reiben.
Reiben.
Konfrontation kann man auch musikalisch. Manchmal entlädt sich dann auch das alles erst auf der Bühne, wenn das in der Probe nicht zu Ende besprochen wurde. Ich sehe das eigentlich als ein Glücksfall, dass wir das zusammen erleben können. Gerade solche extreme Erfahrungen, auch die sonst große Trennung und lange Trennung bedeuten würden, die wir beide gerne einfach nicht haben. Insofern ist es gerade diese erste Erfahrung mit der Einladung an Tongji University, notabene eine Universität, welche Anfang des 20. Jahrhunderts von Deutschen mitbegründet wurde, initiiert wurde. Das ist eine sehr starke und interessante Erfahrung, nicht nur wegen der Universität, sondern wegen des Landes. Und dieses Land und diese Kultur gemeinsam zu erfahren, gemeinsam da durchzugehen, durch auch die vielen Fragen, die sich da aufzeigen. Und
welche Fragen zeigen sich auf?
China und diese Kultur ist eigentlich ein Riesenfragezeichen, weil das so konträr anders ist, ja, diese Art des Miteinanders, wie man kommuniziert, wie man irgendein Anliegen vorträgt. Wir sind gewöhnt, hier im Westen etwas direkt anzusprechen. Ein Problem spricht man einfach an. In China, und das kann man grafisch zeigen, da gibt es diesen Punkt, Zentralpunkt, und da gibt es viele Wege, sieht das auch dann zu Schluss vielleicht wie so ein Wollknäuel, so sieht es an, wie man diesem Punkt und dieser Lösung nähert. Wir haben viele dieser Fehler zuerst mal erfahren müssen, dass wir vieles dann direkt ansprachen und wunderten wir uns, warum gibt keine direkte Antwort. Die Antworten kamen halt ein paar Tage später, nachdem jeder, der da irgendeine Weise involviert ist, zuerst klärt, dass niemand aus dem Gleichgewicht gerät. Und wenn alle deren Position geklärt haben und vor allem mit dem, der ganz oben steht, abgeklärt haben, dann bekommst du erst eine Antwort. Das heißt, die meisten Antworten kommen nie direkt. Und so lernten wir im Zuge dieser vielen Jahre, vieles aber anders anzugehen. Aber das ist gut, wenn man dann einfach auch vielleicht, wenn man sich dann zu Hause dann sitzend oder im Hotel sitzend die Haare rauft und ungeduldig wird, wenn man dann einfach gemeinsam diskutiert und einfach dann lieber spazieren geht im Park und Qigong macht.
Sehr gut, Qigong machen.
Oder gut essen geht. Ja, das ist ja immer auch eine
das,
Möglichkeit,
glaube ich, ist in China kein
sehr
Problem.
Faszinierend.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Joanna Sachrin, Gastprofessorin in Shanghai.
Wie gut ist Ihr Chinesisch, Frau Sachrin?
Für mich war es Mission Impossible, wobei ich wirklich mich sehr bemühe. Und ich habe, seitdem ich in Shanghai diese Gastprofessur angenommen hatte, auch gerade in der Corona-Zeit, da musste man die Zeit auch irgendwie auch gut nutzen oder versuchte ich es wenigstens. Und ich habe hier im hiesigen Konfuzius-Institut erstes Mal so HSK-1-Kurs belegt.
Aber es ist eine irrsinnig schwierige Sprache.
Es ist eine äußerst schwierige Sprache. Ich habe ja so einige Sprachen wenigstens angelernt.
Eben, Sie können ja viele Sprachen.
Aber auch so etwas ganz sowas Abstraktes wie Chinesisch. Es hat nichts mit unserem System, diesem Sprachensystem, welchem ich früher begegnet bin, zu tun. Also es öffnet ganz andere Ebene und verlangt wirklich ein unglaublich regelmäßiges und solides Lernen.
Jetzt, wenn Sie so oft nach China gehen und vielleicht sogar zumindest ein bisschen die Sprache kennen, ich glaube ja, Sie untertreiben ein bisschen mit Ihren Kenntnissen. Wie viel kriegt man mit von Land und Leuten?
Ja, das ist aber meine Devise, egal ob ich jetzt dann nach Brasilien ging und dann unbedingt sofort Crashkurs und intensiv in Portugiesisch machte oder wenn ich jetzt nur für eine Woche nach Rumänien gehe, dann lerne ich wenigstens noch oder erfrische so ein bisschen, also frisches auf, was ich so mal schon immer wieder gelernt habe. Also ich denke, um einem Land zu begegnen und vor allem den Menschen dort zu begegnen, ist die Sprache, überhaupt ein Bezug zu dieser Sprache, einfach eine Voraussetzung. Und jetzt mittlerweile, wo ich dann schon erahne oder manchmal errate und manchmal tatsächlich erkenne, worüber ein Gespräch stattfindet, freue ich mich. Aber also auch wenn man schon wenig kann in dem Alltäglichen, begegnet man einfach noch solche erfreuten Menschen, die einfach das einem auch hoch anerkennen, dass du dich auch sehr bemühst, deren Sprache zu lernen.
Inwieweit ist für Sie die Politik des Landes auch ein Thema oder inwieweit beschäftigen Sie sich überhaupt mit der Lage der Menschen dort?
Es ist wichtig, sich auszukennen. Ich informiere mich zu vielen Themen und natürlich, ich bin auch wenn ich dort bin, habe ich ein VPN, mit dem ich ja alle Nachrichten auf dieser Seite auch mal verfolgen und lesen kann und hören und sehen kann. Das Politische ist dort, glaube ich, auch viel komplexer, als wenn so ein Mensch wie ich zum Beispiel oder viele von uns das überhaupt einschätzen können. China ist mich vielleicht so zu vergleichen mit einem riesen Aquarium, in dem einfach viele Fische schwimmen. Und solange du mit deinem Kopf nicht gegen diese Glasscheibe stößt, geht den meisten Menschen auch dort gut. Und ich glaube, auch die meisten Chinesen, die beschäftigen sich jetzt nicht nur mit der Politik, sondern sie beschäftigen sich mit dem alltäglichen Leben. Es gibt viele Faktoren, die aufhorchen lassen. Aber ich muss sagen, ich beziehe auch meinen Entscheidung, auch in China zu sein, wobei ich auch sehr liberal denkender Mensch bin, zurück auf meine Jugend, wo ich eben auch hinter dem eisernen Vorhang aufgewachsen war und wir eben auch so, wir waren immer, die anderen waren die Bösen, ja, und die Polen waren, ich meine, auch hier, sag mal, über Polen immer noch vieles, was nicht so schön ist, will man trotzdem nicht unter einem Kamm gekämmt werden. Und dort, die Menschen, denen wir schon seit so vielen, mittlerweile fast 20 Jahren, 15, fast 20 Jahren begegnen, die sind genauso offen und neugierig und voller Begierde nach Begegnungen mit uns und nach diesem Austausch. Und das, worum es mir geht, ist der Austausch, dieses Brückenschlagen zwischen Deutschland und China. Musikbrücken, Kulturbrücken, Kulturbegegnungen. Ich arbeite mittlerweile auch schon an einigen Projekten in der Vorbereitung, auch in Verbindung mit dem Kulturamt Regensburg, auch mit der Verbindung mit der Deutschen Gesellschaft, Deutsch-Chinesische Gesellschaft in Qingdao und auch mit dem Auswärtigen Amt der Stadt Qingdao an bestimmten Ideen, wo es auch darum geht, dass man die Menschen verbinden, den kulturellen Austausch verbinden. Denn es gibt so wahnsinnig vieles Spannendes und Gutes, was uns auch verbindet, auch wenn unsere Mentalitäten so verschieden sind. Ja? Die Chinesen sind so unglaublich pragmatisch und wie ich sagte, man geht auch vieles einfach anders an. Und doch sind es auch Menschen, die Träume haben und die Pläne haben fürs Leben und möchten einfach zufrieden leben.
Jetzt haben wir Sie immer als Cellistin vorgestellt, natürlich auch, weil das Ihre große Leidenschaft ist und Ihr Beruf ist. Aber Sie sind auch eine Malerin und machen Radierungen zu den Gedichten Ihres Bruders.
Ja, aber ich bezeichne mich nicht als Malerin. Ich male wahnsinnig gerne. Meine Mutter, die ist ja sehr begabt. Jetzt, seitdem sie pensioniert ist, ist sie tatsächlich zur Malerei zurückgekommen. Also vielleicht habe ich ein bisschen was von denen geerbt. Ich male wahnsinnig gerne Radierungen, ja, und Zeichnungen mit Kohle. Und mein Bruder, der Anwalt ist und in Polen lebt, er schreibt wunderbare Gedichte, so finde ich. Auch seine Schwester auf jeden Fall, darf ich das sagen.
Selbstverständlich.
Auch wenn ich denen kritisch auch begegnen durfte. Und
Sie machen die Radierungen.
Ja, dazu. Und ich mache jetzt die Radierungen und wir wollen zusammen ein Buch herausgeben.
Also es geht künstlerisch weiter, auch in andere Richtungen ein bisschen, auch wenn Sie sagen, ich bin keine Malerin. Nein, sie ist Cellistin und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Joanna Sachrin. David Senja. Danke für Ihre Zeit. Dieses und unsere weiteren Gespräche von 1:1 der Talk, die können Sie auch hören in der ARD Sounds, so heißt nämlich unsere ARD Audiothek ab sofort. ARD Sounds, viele Podcasts gibt es dort zu entdecken und eben auch 1:1 der Talk als App und im Web.